Click and Rush Episode 22. Ich bin @ulihebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky.
Ich bin @JoachimHebel auf genau denselben Plattformen unterwegs.
Präsentiert wird Click and Rush heute von Manscaped. Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, mit den diversen Dingen eindecken, die sinnhaft sind, um vernünftig auszusehen. Manscaped selbst geht gerade ins Rennen mit dem Claim, alles freimachen für die Liebe, so sinngemäß übersetzt, mit Blick auf den Valentinstag. Ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen, was ihr wissen sollt, könnt, wie ihr das haben möchtet. Das heißt zwar Manscaped, ich glaube auch, dass theoretisch Frauen damit klarkommen könnten oder eben, weil ich das ein oder andere Zeichen zu setzen für den Valentinstag. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr braucht. Ich gebe euch einfach mal 3-4 Möglichkeiten. Das sind 2 davon nutze ich selbst auch. Das eine ist der Beard Hatcher. Das ist also ein Rasierer gewissermaßen für verschiedene Bartlängen. Also wenn ihr entweder den Bart gerne trimmt oder komplett wegmacht, theoretisch denkbar. Das Ganze funktioniert mit einem vernünftigen Akku, theoretisch auch unter der Dusche. Ich traue mich irgendwie noch immer nicht ganz, das so auszuprobieren, ob es auch wirklich mit laufendem Wasser geht, aber es funktioniert auf jeden Fall. Oder, und das wäre, glaube ich, so der Allrounder, den ihr haben solltet, wenn ihr jetzt ein Produkt haben wollt, mit dem ihr loslegt, dann wäre es wahrscheinlich der Lawnmower. Das ist so für sämtliche Körperhaare. Ich würde auch mal tippen, dass es fürs Gesicht theoretisch auch funktioniert. Aus Hygienegründen würde ich aber wahrscheinlich vorschlagen, das Ganze nicht zu machen. Das ist ein Ding, das ist bei mir voll im Einsatz, muss ich sagen. Funktioniert sehr viel besser, als ich dachte. Gibt so ein kleines Licht sogar noch dran. Es ist relativ leise. Ich muss die Dinge ja immer dann machen, wenn die Kinder schlafen. Daher kann ich da nur vollste Empfehlung aussprechen. Ich muss echt sagen, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, ja gut, Hokus Pokus ist halt irgendein Rasierer mit etwas besserem Marketing und sieht halt ganz nett aus. Aber es ist minimal besser als das Amazon-Ding, das ich jetzt die letzten Jahre benutzt habe, das einfach nur laut ist und auch nicht so besonders gut.
Ja, also ich bin da voll dabei. Hab ich ja letztens schon mal gesagt, ich habe jahrelang immer so Einwegrasierer genommen und das ist eine absolute Katastrophe. Seitdem ich das habe, ist es viel, viel besser. Ich habe den Gesichtsrasierer nicht, aber ich habe dafür den Nasentrimmer und der ist wirklich absoluter Gamechanger. Ernsthaft, wirklich, der ist der absolute Gamechanger, das ist der beste. Ich habe einmal eingekauft von Philips und den habe ich davor immer hergenommen und das war einfach schlimm. Deswegen alles in allem perfekt. Es gibt eine Boxershort dazu, die habe die ganz große Box bekommen, mit Boxershort drin, mit allem möglichen drum und dran, mit Aufsätzen und so. Also ich kann wirklich nur sagen, es ist echt gut. Absoluter Gamechanger. Und das meine ich wirklich ernst. Und ja, wenn ihr wollt, schickt euch Uli gerne auch ein Video, wie er das anwendet.
Ja, wenn es hilft. Also geht gerne auf manscaped.com. Dann könnt ihr den Code Klick nutzen, also ganz normal wie der Klick, dann kriegt ihr 20%. Ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie für das, was auch immer ihr euch dann aussucht. Und dann könnt ihr schauen, ob das, was wir erzählen hier, völliger Quatsch ist oder ob es stimmt, ob es euch das wert ist am Ende oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nö, mein alter Rasierer tut's auch, dann ist das auch okay. Ich würde mal tippen, die Kollegen von Manscaped sind so überzeugt von den Produkten, dass sie sowas anbieten und das Verschiffen, also das ganze Shipping ist auch noch frei. Gibt also eigentlich keinen Grund, warum man es nicht mal ausprobieren sollte, könnte. Vielleicht habt ihr eh schon mal, weiß ich nicht, die Idee gehabt, Mensch, da müsste ich mal wieder was tun, so wie es bei mir eigentlich seit Jahren war und ist.
Weil er jahrelang nichts gemacht hat und jahrelang hat es gewuchert.
Ja, das Traurige ist, dass ich mache eigentlich sehr, sehr viel und ich habe insbesondere den Beard Hatcher quasi täglich im Einsatz, weil ich immer so den Kehlkopf frei rasiere, damit es einfach ein bisschen sauberer aussieht und versuche so eine minimale Linie wenigstens zu haben im Gesicht. Ich habe das die ganze Zeit mit so einem Teil gemacht, der mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Theoretisch ja, was er den gleichen jahrelang gehabt wie ich, der theoretisch ja auch mit Akku funktionieren soll. Der Akku hat aber, glaube ich, vielleicht 2 Minuten gehalten insgesamt. Ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit das Ding auch nochmal bestellt und habe es aber dann gar nicht ausgepackt. Spende ich jetzt dem Kindergarten für dieses Gut. Also manscaped.com, wir verlinken natürlich alles, was ihr braucht mit dem Code Klick, 20% auf alles. Tut ihr euch was Gutes und uns und dem Podcast hier damit auch, wenn ihr euch da das eine oder andere anlacht. Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir uns wahrscheinlich hier versammelt haben. versprochen, die Werbeeinblendungen werden auch wieder kürzer werden. In Zukunft geht einfach nur darum, dass wir euch jetzt einmal erklären, worum es hier geht bei Manscaped. Und wir sind sehr dankbar, dass die unsere Folgen jetzt vorläufig erstmal präsentieren. Mal sehen, wie weit es geht, je nachdem, was ihr auch dazu sagt, ob es euch gefällt und so weiter. Der Deadline Day ist Geschichte. Vielleicht gehen wir aber erstmal her und gucken uns alles Sportliche des Wochenendes an, das ja ein verlängertes Wochenende war, inklusive Montagabend-Spiel. Aber dann müssen wir dann logischerweise auch noch auf das gucken, was passiert ist, transfertechnisch. Heute sind wir ja wieder zu zweit unterwegs. Ich habe ja etwas improvisiert am Freitag, eine Einzelaufnahme nochmal kurz reingehauen, die großen Anklang gefunden hat. Vielen Dank dafür, für euer Feedback. Aber was gibt's aus deiner Sicht, was wir sportlich besprechen müssen? Weil es gab ja ergebnistechnisch, gäbe es ja genügend, was wir jetzt heute...
Ja, Nottingham 7-0, das ist ja also Lecco Mio. Und was haben wir noch? Tottenham mal wieder gewonnen, United hat wieder verloren, City gegen Arsenal müssen wir besprechen, auch diese ganze Pep-Geschichte rundrum, weil da ja schon ein bisschen was passiert ist. Und gestern Chelsea gegen West Ham, ja, glaube ich, war jetzt eher Ereignis, also jetzt nicht das große Ereignis dabei, aber ja, ein paar Dinge sind dann schon passiert.
Ich habe übrigens gerade gelesen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe es ja schon am Freitag angedeutet und erklärt kurz, Tim Steiten ist tatsächlich nicht mehr technischer Direktor. Diejenigen von euch, die zwischen den Zeilen gelesen haben, die haben es ja schon gehört, wann es passieren würde und dass es heute passieren würde. Aber jetzt ist es fix, passt ja dann auch nochmal ganz gut dazu. Ich finde schon, also bei vielleicht muss man es von der Brighton-Perspektive mal einmal kurz aufnehmen, weil ein 7-0 passiert jetzt nicht jeden Tag und der Trend unter Fabian Hürzeler, dass er die Frage ist, wie sozusagen nach dem Spiel jetzt.
Ja, also ich hab mit Benny ja schon drüber gesprochen letztens. Ich finde, also als ich die Aufstellung gesehen habe, ich habe die dir ja auch geschickt. Also ab und zu, nur für euch zur Transparenz, ab und zu reden Uli und ich auch miteinander. Also ich hab die Aufstellung gesehen und habe die gleich geschickt. Ich habe die dir geschickt, ich habe die Benny geschickt. Und habe gleich geschrieben, ich weiß gar nicht, was genau der Wortlaut war. Ich glaube so quasi ganz schön mutig. Wenn nicht sogar ganz schön frech. Sowas in die Richtung. Aber halt mit dem Zwinker-Smiley so quasi echt mutig halt, ja. Die Idee, glaube ich, war von Fabian Hürzeler, also nochmal für die, die es jetzt nicht gesehen haben, er hat mit 5 Stürmern gespielt, also fünf Spielern, die Stürmer gelernt haben, hat er gespielt. Wir können die auch, glaube ich, kurz erwähnen, wenn euch das irgendwie hilft. Ich mach's kurz auf. Jetzt habe ich euch genau die falsche aufgemacht. Na, das war klar. Dann muss ich auf Aufstellung klicken, das wäre vielleicht clever, Herr Hebel. Mitoma, João Pedro, Rütter, Minte, Welbeck. Das sind 5 gelernte Stürmer. Du hast nur Hinchelwood gehabt als absicherndes Momentum im Mittelfeld. Dazu hinten Weltmann nicht der Schnellste, Van Hecke nicht der Schnellste, Dank nicht der Schnellste. Tarik Lamptey ist ein absoluter Offensiver, er ist nicht mal Linksverteidiger, also Rechtsverteidiger, aber ein offensiver Außenverteidiger. Das heißt, das ist maximal offensiv und maximal langsam. Und auf der einen Seite kannst du sagen, und ich glaube, das ist, jetzt wird's dann, gehen wir rein, er hat auf der Pressekonferenz gesagt, sie haben ein riesengroßes Problem, Low Block zu bespielen. Das war gegen Everton der Fall. Sie haben es nicht geschafft, durchzukommen. Sie haben gute Zahlen gehabt, aber sie haben es nicht geschafft, durchzukommen. Und ich glaube, die Idee war, wir müssen durchkommen. Deswegen werden wir einfach offensiver. Ja, wir stellen offensivere Spieler auf, wir wollen da durchkommen. Wir werden 60% Ballbesitz haben, 65, wie auch immer. Und wir müssen diesen Raum bespielen, wir müssen diese Kette bespielen, wir müssen da irgendwie reinkommen. Das, glaube ich, ist die Idee gewesen. Ist auf der ersten Ebene total verständlich, kann ich nachvollziehen. Auf der zweiten Ebene bedeutet das aber, du lässt hinter diesen 5 Offensiven so viel Raum für ein Team, das sich nur rein über Konter definiert. Das heißt, ja, wenn dein Plan funktioniert, schießt du ein Tor. Aber wenn dein Plan nicht funktioniert, rennt der Gegner ständig mit dem Ball auf dein Tor. Und du hast null Absicherung im Mittelfeld. Plus, jetzt kommt dann ja noch dazu, dass Nottingham ist und es richtig gut macht mit 2 Spielern wie Elanga und mit Gibbs White. Plus, sie überladen das Mittelfeld ja sowieso schon ständig. Das heißt, das Risiko ist sehr, sehr groß, dass Hinchelwood ein Problem haben würde und dass dann aber auch Elanga und Gibbs White ständig mit Tempo auf deine Abwehr zulaufen, die sowieso nicht schnell ist im 1 gegen 1, nämlich Van Hecke und Dank, und du dann einfach ein Problem bekommst und ständig offenbart wirst. Und das ist kurz die Geschichte. Kurz zusammengefasst. Fabian Hürzeler, Uli, ich glaube, da kannst du jetzt dann gleich drauf eingehen. Du hast jetzt auch schon mit ihm gesprochen. Ich habe ja in St. Pauli schon ein paar Mal mit ihm telefoniert, jetzt in dieser Saison wieder. Fabian Hürzeler ist ein Typ und das schätze ich an ihm, weil das ist einfach, er ist maximal mutig und er ist maximal auf Gewinnen aus. Das heißt, er geht in jedes Spiel rein. Wie kann ich dieses Spiel gewinnen? Das ist immer all in. Ich liebe das, ich finde das super mutig. Aber an diesem Wochenende, beziehungsweise an diesem Wochenende haben wir halt gesehen, das kann auch in die Hose gehen. Und in diesem Fall ist es halt tatsächlich in die Hose gegangen. Und dann halt mit Pauken und Trompeten. Er hat in der zweiten Hälfte dann umgestellt, bisschen defensiver geworden, zwei Mittelfeldspieler gebracht, dann ist es ein bisschen besser geworden. Aber da war das Kind schon im Brunnen, wie man so schön sagt. Und dann war es auch schon vorbei. Und dann konnten die auch nicht mehr hinterher. Grundsätzlich, wie gesagt, ich mag die Einstellung zu sagen, ich bin mutig. Ich mag die Einstellung zu sagen, ich will offensiv spielen. Ich will den Gegner, ich überlege mir, wie ich den Gegner... Aber es war mir persönlich, ehrlich gesagt, in diesem Spiel ein zu wenig, was ist, wenn es nicht klappt und was ist, wenn der Gegner dann seine Stärke ausspielen kann. Dieser Gedanke war mir ein wenig zu unterbewertet. Abschließend, ich glaube nicht, dass Fabian Hürzeler dumm ist. Der hat das gewusst, der ist ja nicht blöd. Ganz im Gegenteil, ich glaube, keiner denkt so viel über Fußball nach und über seine Mannschaft nach wie er, logischerweise. Ich glaube einfach, dass es ein Kalkül war, beziehungsweise eine Abwägung war, was machen wir? Wollen wir das Spiel gewinnen oder wollen wir unentschieden spielen? Okay, dann gehen wir auf Sieg. Und das, glaube ich, war die Idee und es ist halt nach hinten losgegangen.
Ja, und der ist ja clever genug, der wird ja mit einiger Sicherheit das Bournemouth-Spiel gesehen haben. Da sieht man übrigens, wie crazy die Liga im Moment ist. Nottingham verliert eine Woche zuvor 5-0 gegen Bournemouth und gewinnt dann 7-0 gegen Brighton. Und Hürzeler wird das gesehen haben, wird sich gedacht haben, okay, wenn man denen auf die Pelle rückt, sind die Chancen am größten. Und du hast mir, wie du gesagt hast, die Aufstellung auch geschickt und ich habe mir nur gedacht, oh, aber eigentlich nicht oh, scheiße, sondern oh, der will es echt wissen. Und das finde ich erstmal immer gut. Ich meine, durchgehört zu haben in den letzten Wochen, immer mal wieder bei der einen oder anderen Aussage Hürzelers in der Öffentlichkeit, dass er sowieso nicht so ganz glücklich war, wie die Mannschaft sich manchmal verhalten hat auf dem Platz. Und das wäre dann ja nur kulminiert. Und im Moment ist es ja so ähnlich, wie es mal war unter Roberto Di Zerbi. Da gab es ja auch immer mal wieder solche Freak-Niederlagen, muss man ja auch so sagen. Also es gab erstens eine schwächere Phase, die jetzt eine ganze Zeit lang schon anhält, was die Ergebnisse betrifft. Schwächer, nicht schwach, aber schwächer, nach einem ziemlich berauschenden Lauf. Und es gab auch in der letzten Saison insbesondere immer wieder Niederlagen, wo man gedacht hat, okay, wenn euer Matchplan schief geht, dann aber so richtig. Und das ist hier auch wieder passiert. Und da möchte ich schon mal, also ich will jetzt nicht sagen, dass in der Mannschaft nur Söldner sind oder irgendwas dergleichen, gar nicht, also da gehe ich nicht hin, aber es ist schon so, dass man sich die Frage stellen kann bei einer sehr, sehr jungen Mannschaft, und das macht der Hürzeler überhaupt gar keinen Hehl draus, die muss sich reifer verhalten. Und das ist aber auch die Krux und die Hypothek, wenn man eben den Kader so zusammenstellt. Und De Zerbi hat ja öfter auch vor allen Dingen von den fehlenden Führungsspielern gesprochen, Hürzeler jetzt weniger, aber De Zerbi zumindest, und im Wesentlichen hat sich ja in der Altersstruktur und Zusammensetzung nichts verändert. Dann kann es halt mal zu solchen Ergebnissen kommen, weil ich glaube, eine etwas erfahrenere Mannschaft checkt zumindest nach einem dritten Tor, oh, vielleicht nicht, und dann entscheiden die mal, wir machen es jetzt, aber wir führen es jetzt einfach defensiver aus und die werden halt da nicht abgeschossen. Das müssen sie halt noch lernen, aber deswegen sind sie ja jung und da.
Ja, trotzdem ist 7-0, das hat Fabian Hürzeler ja selber auch, ich habe es dann auch am Schluss gesagt, ich glaube sogar etwas flapsiger als normal, aber das kannst du so einfach nicht machen. Das muss einfach jedem klar sein. Das muss Fabian Hürzeler klar sein, dass das etwas nach sich ziehen wird. Damit, das meine ich jetzt nicht, der wird entlassen oder sonst irgendwas. Das habe ich im Spiel auch gesagt. Das ist ja Quatsch. Sondern ich glaube einfach, dass trotzdem, und das ist ja schon etwas, das muss man schon sagen, Benny hat mir auch ein paar Sachen geschickt. So, der schaut ja sehr viele Brighton-Spiele und ist schon so leichter Brighton-Enthusiast. Der hat mir schon auch geschickt, dass irgendwann jetzt schon mal die Stimmung kippen könnte. Weil die Leute halt schon auch sagen, ja, also so ganz das Vertrauen gibt's nicht, weil es ist halt immer all in und du kriegst halt immer 50-50. Und manchmal kriegst du die Arschkarte, manchmal kriegst du die goldene Karte. Und es war halt jetzt auch öfter mal die A-Karte. Und das, glaube ich, auf Dauer ist ja klar, auch für die Investitionen, für das, was die Mannschaft auch, für das, was die Mannschaft schon gezeigt hat, für das, was der Verein schon gezeigt hat und so weiter und so fort, für das, was die Erwartungen jetzt mittlerweile auch sind, ob man es glaubt oder nicht, ist es halt dann schon klar, riskant, jedes Mal all in zu gehen und vielleicht nicht den Weg zu wählen, zu sagen, hey, Nottingham ist auch gut. Ich sag nicht, dass er sie unterschätzt hat, aber ihnen zumindest mal zu lassen, hey, wir dürfen die auch nicht kontern lassen. Also ja, wir müssen den Low Block bespielen, aber wir brauchen auch einen Mittelweg zwischen kontern lassen dürfen wir sie auch nicht. Und das ist halt einfach nicht funktioniert. Und dieses Risiko, glaube ich, wird den Fans irgendwann auch mal sauer aufstoßen. Das, glaube ich, ist ganz normal.
Ja, das gehört jetzt einfach zum Prozess mit dazu, würde ich tippen. Und nicht mehr und nicht weniger. Also vielleicht bist du als Trainer manchmal auch, also es ist komisch, wenn du 7 kriegst, aber gar nicht so unzufrieden damit, dass es dann mal auf die Weise gekommen ist, weil in den meisten Spielen zuvor, in denen sie jetzt nicht gewonnen haben, zumindest manchmal auch verloren haben, waren sie ja meistens ganz ordentlich mit dabei. Und dann ist es natürlich, dann hörst du weniger, was der Trainer sagt, wenn du denkst, naja gut, also wenn der eine reinfällt, dann gewinnen wir das 2-1 und spielen nicht 1-1 und dann ist das so, vielleicht, also dann sagst du halt, ja komm, der erzählt hier immer von, wir müssen aufpassen, ja, alles gut. Und so würde ich tippen, hört man das, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht ist ihm das aus dem Grund gar nicht mal so unlieb, wie es passiert ist, auch wenn natürlich ein 7-0 logischerweise hast du ungerne, weil, also wenn es jetzt nicht Brighton ist, also wenn es jetzt irgendwie ein Verein von etwas mehr Größe ist, Beachtung ist im gesamteuropäischen, aber vor allen Dingen auch englischen Kontext, medial gesehen, dann hast du vielleicht tatsächlich schon ein Problem. Also gibt einen Grund, warum du auch sofort dran gedacht hast im Spiel. Also da gäbe es Vereine, wo du mit einem 7-0 halt nicht durchkommst. Und jetzt soll jetzt überhaupt gar nicht im Übrigen, also es war entweder bei Bournemouth so gut gegen Nottingham oder die haben so einen totalen Ausfall gehabt, weil das soll auch gar nicht in den Schatten rücken, was Nottingham da veranstaltet an Effizienz. Das ist schon auch nicht so schlecht. Du musst ja erstmal das Ganze dann für dich ausnutzen.
Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, Nottingham war an dem Tag so schlecht. Ich habe bloß gelesen, ich habe das Spiel so die Zusammenfassung gesehen in meiner Vorbereitung und allein schon 3 Konter-Gegentore. Wenn Nottingham 3 Konter-Gegentore frisst, weiß ich, die waren an dem Tag einfach nicht gut. Ja. Weil das passiert denen nicht.
Gut, können wir das Spiel verlassen. Es gab noch ein weiteres, es gab eigentlich noch mehrere Freak-Ergebnisse. Also Everton macht 4 gegen Leicester City. Bei Leicester bin ich ganz ehrlich, ich habe das hier eh schon mal gesagt und ich bleibe aber auch dabei. Wir reden ja dann gleich noch über die Gewinner, Verlierer des Transferfensters. Spoiler, Leicester ist Tabellenführer in dieser Disziplin, also zumindest einer der Tabellenführer in dieser Disziplin. Ich habe keine Hoffnung für die, bin ganz ehrlich.
Was ja das Ergebnis letzte Woche, dass die Tottenham geschlagen haben, noch viel besser macht.
Naja, ich meine, gut, die haben eh ihre ganz eigenen Probleme. Immerhin hat es für die ja jetzt mal wieder geklappt. Das heißt, der Abstiegskampf ist wahrscheinlich, Wahnsinn eigentlich auch, ne? Aber der Abstiegskampf ist wahrscheinlich für Tottenham nicht mehr zu erreichen, würde ich jetzt einfach mal tippen. Ipswich im Übrigen hat auch 1-2 verloren gegen Southampton. Zu Hause 1-2 verloren gegen Southampton. Auch da, ich lasse mich jetzt nicht dazu verleiten, es sind noch 10 Punkte theoretisch für Southampton, aber Ipswich droht so langsam zu verlieren. Das waren eigentlich 3 Punkte, die hätte ich für die eingerechnet, ehrlich gesagt, weil Everton ist mit dem Sieg jetzt davon auf 9 Punkte schon davon zu Leicester. Die einzigen, die noch Kontakt nach unten rein hätten, sind die Wolves. Und ich würde fast tippen, also Everton 26, West Ham 27, Tottenham 27, United 29, Crystal Palace, nachdem die gewonnen haben gegen United 30, die sind wahrscheinlich schon viel zu weit weg alle, sodass sich ein 4er Abstiegskampf abzeichnet oder eigentlich 3 um die letzten 2 Plätze, weil Southampton ist weg. Ich glaube, da bleiben wir trotzdem dabei. Nicht gut, also überhaupt nicht gut jetzt ist halt die Frage, was die Wolves noch machen, die ja wiederum ihr Spiel 2-0 gewinnen gegen Aston Villa, also big, big, big points. Da hat sich an dem Spieltag in der Abstiegsszene ganz schön was getan. Würde ich mal sagen. Das Ergebnis aber logischerweise, um das es geht, ist also Wahnsinn. Die Szenen habt ihr sicherlich auch gesehen. Die feiernden und teilweise auch provokanten Arsenal-Spieler nach dem Spiel gegen Manchester City. Wenn das da so steht, ist es irgendwie immer noch surreal. 5-1 für Arsenal gegen City.
Ja, für mich, also ich habe das Spiel ja logischerweise auch gesehen und ich finde, bis zum 1-1 war das komplett ausgeglichen. Und auch danach habe ich das Gefühl gehabt, okay, Was ist, wenn City jetzt kommt? Dann kam aber Arsenal sofort und dann ist City reingebrochen. Das sieht man halt momentan wirklich, die können nicht über 90 Minuten gehen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz daraus. Deswegen, ja, es ist ein Freak-Ergebnis. Arsenal hat nachgelegt, Arsenal wollte nachlegen an diesem Tag. Trotzdem ist dieses ich habe ja das getwittert, mir hat mit einer geschrieben, einer von euch hat mir geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Arsenal bricht wieder ein, dann habe ich gesagt, naja, wie doch immer, das ist doch immer so. Und dann genau in dem Moment schießen die das zweite Tor und dann Respekt, Hut ab. Und dann setzen sie endlich mal nach, ich glaube, das muss die Lehre sein, nachzugehen und zu zeigen, hey, und nicht zu sagen, hey, ja, wir haben jetzt mal ein Tor erzielt, jetzt können wir uns auch mal zurücklehnen, das passt ja, sondern es allen beweisen. Und das haben sie getan, muss man wirklich sagen. Ja, City bricht weg. Es ist so momentan. Sie können einfach nicht über 90 Minuten gehen. Mal ist es eine schlechte erste Hälfte, wie zum Beispiel gegen Brügge in der Champions League. Mal ist es eine schwache zweite Hälfte, wie gegen Arsenal. Sie können es einfach nicht über 90 Minuten. Da ist, glaube ich, mehr im Argen, als man denkt. Und ich glaube, mittlerweile ist es die Fitness, die da einfach ausschlaggebend ist. Es waren auch viel zu viele kleine Fehler, selbst Aktion Akanji, der dann plötzlich so einen Ball spielt, wo du dir echt denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein, den spielt er nie. Und die waren ja sowieso noch gnädig, dass Havertz diesen einen Ball da in der ersten Hälfte vorbeilegt. Da hätten sie schon 2-1 führen können. Also insgesamt 5-1, ich finde es ein Ticken zu hoch, vielleicht eher in der Tendenz 3-1. Trotzdem Respekt, wenn du schaffst, selbst das wäre schon bahnbrechend gewesen. 5-1 ist Wahnsinn und hätte ich niemals gedacht, dass Arsenal das hinbekommt, aber umso mehr, umso respektabler.
Ja, und umso besorgniserregender bei City. Ich meine, wir kommen auch da dann gleich nochmal auf deren Transferfenster zu sprechen. Das hängt ja logischerweise unmittelbar miteinander zusammen. Das ist ja das eine, dass es gerade nicht mehr reicht für die allergrößten Sachen, aber dass die Dysfunktionalität sich so sehr ausweitet, dass die zum Teil sogar abgeschossen werden. Das finde ich schon arg bemerkenswert. Also es gibt ja jetzt die Leute, die ums Eck kommen und sagen, wir haben es auch vor der Saison immer gesagt, ich habe vor der Saison niemanden gehört, zu Recht niemanden gehört. Ich finde das immer noch total verwunderlich und auch wie,
ja, vor allem so,
wie panisch dann am Ende so ein Transferfenster bestritten wird. Daran siehst du ja auch, dass die Verantwortlichen, glaube ich, auch völlig überrascht davon waren. Und du siehst es Guardiola inzwischen ja auch total an, wie mitgenommen er von allem ist.
Ja, für Guardiolas Dermatologe ist es wahrscheinlich Wahnsinn, weil der kann sich jetzt eine Insel kaufen. Aber für alle anderen, glaube ich, ist es jetzt nicht so spektakulär. Aber worüber wir jetzt reden müssen, glaube ich, ist auch logischerweise Fernduell Haaland gegen Gabriel, das ja wieder mal aufgepocht ist. Und dann, klar, dass Louis Scally, der ja Haaland, der gefragt worden ist im Hinspiel, oder quasi Louis Scally ging zu ihm hin und er so quasi gefragt hat, wer bist du denn überhaupt? Ich glaube, nach dem Tor weiß er, wer das ist.
Jeder weiß das jetzt. Also es gibt keinen, der es nicht mehr weiß. Das war marketingtechnisch für Louis Scally. Also gut, letzte Woche ja schon ging er einmal um die Welt. Da konnte er nichts dafür. Das ist ja auch eine nette Randnotiz, dass der ja eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre, wenn das Urteil nicht zu Recht overruled worden wäre. Jetzt macht er das hier mit dem Jubel und jetzt ist er, glaube ich, weltweit bekannt. Also die Marke MLS sozusagen, die ist weltweit da. Ich find's irgendwie geil, muss ich sagen. Irgendwie natürlich auch arg respektlos, aber das ist doch genau das, worum es geht. Ich finde und glaube, dass man gemerkt hat, wie sehr Arsenal sich selbst an dem Team Manchester Citys abgearbeitet hat, welche Genugtuung das sein muss, die zu schlagen. Das ist natürlich jetzt hat nicht total viel Klasse, aber von dem Teenager erwarte ich das auch gar nicht, sondern im Gegenteil freue mich eigentlich fast sogar drüber. Und muss auch sagen, ich finde so ein bisschen ist das ein Verdikt von diese immer weichen Gunners, die angeblich immer weichen Gunners, die dann auch mal asozial genug sind, sich so ein bisschen so zu verhalten. Ich finde das irgendwie eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
Vor allem, es ist doch Fußball. Also ich überlege mir, ich versuche mich immer in die Situation des Spielers rein zu versetzen. Du bist im Hinspiel dabei und Haaland fragt, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich nicht so quasi. Ist ja für den Spieler danach, denkt sich der auch, was ist denn Haaland eigentlich für ein Arsch? Und dann ein halbes Jahr später, keine Ahnung, 2-3 Monate später, kriegst du die Chance, machst ein Tor und antwortest auf deine Art und Weise, er hat ja ihm jetzt nicht Mittelfinger gezeigt oder ihm eine gewischt oder sonst irgendetwas, ihn gefault oder so, sondern er ist ja einfach nur hingegangen und hat gesagt, du weißt nicht, wer ich bin, jetzt weißt du es, mein Freund. Ich finde das so, also ich kann mich genau in diese Situation reindenken, weil ich glaube, ich hätte wirklich ernsthaft, ich glaube, ich hätte es ganz genauso gemacht. Oder vielleicht wäre ich sogar zu Haaland hingegangen und hätte gesagt, du weißt jetzt, wer ich bin. Also ich kann mir das total nachvollziehen. Und finde das überhaupt nicht irgendwie stillos oder sonst irgendetwas. Ich finde, das ist eigentlich eher witzig und wahrscheinlich wird Haaland auch, er hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Deswegen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Guardiola ist ja auch gefragt worden, der auf der Pressekonferenz, der hat Bus gesagt, so quasi, oh, haben Sie das gemacht? Gut, so quasi. Das passt ihm halt nicht. Ist ja klar, es passt keinem, ist ja in Ordnung, aber es ist Sport und genau deswegen sind wir da. Und ich glaube, 1995, wenn Mario Basler das gemacht hätte, dann hätten alle gesagt, haha, der Basler. Und jetzt plötzlich sind wir alle so sensibel und sagen, ja, das ist natürlich schon. Das sind Sportler, die zeigen sich gegenseitig, das war nicht irgendwie respektlos mit einem Mittelfinger, mit Gewalt, mit sonst irgendetwas, sondern es war einfach nur eine Retourkutsche. Und ich finde, das muss Haaland dann auch abkönnen. Der hat sich im Hinspiel auch nicht unbedingt sachlich benommen mit Stay Humble und so ein Scheiß. Und das ist ja dann auch die nächste Geschichte, dass dann der Stadion-DJ nach dem Abpfiff Humble von Kendrick Lamar spielt. Das ist natürlich dann schon auch witzig. Also es sind ein paar Dinge zusammengekommen, die mich haben schmunzeln lassen und die mich unterhalten haben. Und zwar nicht im Sinne von was für Arschlöcher, sondern im Sinne von ich war unterhalten. Ganz einfach. Ich fand es einfach witzig. Und wenn jetzt Luis Kelly gar nichts gemacht hätte, dann hätte ich mir auch gedacht, wie emotionslos ist der denn? Natürlich beißt es den Typen innerlich, wenn Haaland sowas sagt. Das ist doch ganz normal. Und natürlich beißt es die, wenn City von 5 Duellen 5 gewinnt. Das muss doch klar sein, dass die irgendwann dass die jetzt zum zweiten Mal denen die Meisterschaft weggenommen haben. Natürlich denken sich die so, mir reicht's jetzt. Das ist total nachvollziehbar. Und deswegen verstehe ich das. Und deswegen finde ich das absolut normal. Auch die Stage ist ja klar, da ist Adrenalin, bla bla bla. Dann haben die es endlich geschafft. Das war ein hartes Spiel, sie sind zurückgekommen. Und dass du dann sowas machst, finde ich jetzt nicht irgendwie. Wie gesagt, nochmal, wenn er vor ihm hingegangen wäre und hätte ihm den Mittelfinger gezeigt, hätte ihm ins Gesicht gewischt und so quasi, du Penner, und jetzt habe ich es dir gezeigt und so, dann hätte ich gesagt, das hat keine Klasse. So ist es. Ist ein kleiner Dick und den kannst du doch ab. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm.
Nee, die Frage ist immer das, wenn ich mir jetzt überlege, hätte ich das auch so gemacht? Nee, weil das wäre mir immer zu, wie soll man sagen, hätte mir zu wenig Stil unterm Strich, um sowas zu machen. Aber sehen tue ich es eigentlich immer gerne. Ich würde das, glaube ich, selber so nicht machen, weil das ist nicht so mein Ding. Aber ich finde es trotzdem, also 100% kannst, das ist ja das Schöne dran, du kannst das nächste Spiel darüber aufmachen, weil Haaland möchte jetzt sicherlich wieder Antworten drauf und alle Citizens wahrscheinlich möchten wieder Antworten drauf. Und das ist doch das, worum es geht. Also als ich es gesehen habe, musste ich sehr schmunzeln und das ist ja ein super gutes Zeichen. Da habe ich nicht gedacht, boah, du Assi, sondern eher so ganz geil.
Also ich muss sagen, wenn du mich jetzt fragst, ich fand das, wie City sich nach dem Hinspiel verhalten hat, jetzt nicht deutlich besser. Es war 1:1 dasselbe und ich finde, dann ist es total, sie geben sich's so, wie es ist. Haaland ist auch, wie der auch dann teilweise ja mit, wenn du dich noch dran erinnerst, war das letzte Saison, glaube ich sogar, also doch Gabriel dann, der sich im Trikot vergräbt, ihm den Ball drauf wirft und sowas. Also die haben sich auch schon viel erlaubt, das muss man schon auch sagen. Auch Fouls waren ja da dabei und so. Die haben sich's in den letzten Jahren einfach gegeben und dann finde ich sich auf dem Boden zu setzen und den Buddha zu machen. Ich weiß, was da diese Geste ist, durch mehr ist es ein Haaland-Jubel, klar.
Ja, vor allen Dingen,
dann ist es, ja, finde ich das sogar noch sanft. Das ist doch total okay.
War es nicht auch so, dass Haaland das schon seinerzeit so gemacht hat, um zu kontern gegen Paris oder was war das?
Ja, ich glaube schon, irgendwas war da mal, ja.
Ja, also ich meine, dass das ja auch seinerzeit schon eine Antwort war eines jungen, sehr selbstbewussten Erling Haaland. Ich glaube, gegen Paris war das damals in irgendwie Achtelfinale.
Deswegen, also,
Viertelfinale.
Ich war super unterhalten. Super unterhalten, fand's cool. War von dem Spiel auch total überrascht, weil ich dachte wirklich, es wird ein 1-1. Das war auch mein Tipp übrigens. Und dann, dass Arsenal so zurückkommt, Respekt. Also hat uns mehrere Dinge gezeigt. Arsenal kann doch zurückkommen, aber City ist einfach nicht so weit, um Spiele dann auch durchzubringen. Das muss man auch sagen.
Dann lass uns vielleicht den Spieltag abhaken. Ich schaue gerade nochmal durch, ob es irgendwas Diskutables gibt. Nee, weil United verliert einfach immer. Alles normal. Hoho, sorry. Bournemouth gegen Liverpool. Vielleicht müssen wir da noch ein halbes Wort drüber verlieren, weil es ja, streng genommen wahrscheinlich sowas wie das Topspiel war des Spieltages, und ich weiß, dass Arsenal gegen City stattgefunden hat, aber ich habe das im Spiel ja auch so gesagt, ich halte das für den letzten echten Charaktertest für Liverpool, dahin zu müssen an die Südküste, das Ding zu gewinnen gegen den Gegner, der mehr als nur die Möglichkeiten hatte, selbst in Führung zu gehen. Liverpool hat es am Ende gewonnen, zu null gewonnen, haben jetzt plus 6 mit einem Spiel in der Hinterhand, müssen jetzt dann am 12.2. ran gegen Everton. Das ist dann eben noch das Spiel, das sie dann wieder auf den Stand bringen wird, sodass wir eine Tabelle haben, die nicht mehr zerpflückt ist. Also, ich meine, es sind ja eh nur die zwei, die uns fehlen, aber die nicht mehr zerpflückt ist. Könnte natürlich auch für Everton quasi der Klassenerhalt sein, wenn sie das gewinnen würden. Für Liverpool, ich hab's im Spiel gesagt, das Thema müssen wir jetzt auch nicht Woche für Woche hier machen. Aber ich sehe nicht, was noch kommen soll. Die haben noch 2, 3, 4 komplizierte Spiele, keine Frage. Aber die gehen da so durch. Also ich sehe nicht, was noch kommen soll. Dann machen wir, wir müssen uns die Gesamttransferperiode anschauen, wahrscheinlich auch unter Berücksichtigung der Deals, die jetzt noch so kurzfristig passiert sind, am gestrigen Deadline Day, den ich, glaube ich, im Podcast fälschlicherweise auf den 1.2. getan habe. Ich wusste das tatsächlich nicht besser, das ist einfach nur eigene Dummheit. Ich habe das gestern festgestellt, als ich jemanden angerufen habe, der bei einer Spieleragentur arbeitet, und der hat gesagt, du traust dich auch am Deadline Day, dich zu melden. Das wusste ich einfach nicht. Ist aber meine Schuld. Deswegen sorry dafür, aber es gab natürlich noch ein paar Deals, die wir besprechen müssen, und dann, wie ihr es kennt, wollen wir natürlich nochmal schauen, wer hat sich denn als Gewinner hervorgetan, soweit es halt geht, wer als Verlierer und bei wem es so ein kleineres ist gleich zu sehen. Ich schau mal schnell, dass wir nichts vergessen, wo wir angesetzt hatten. Ich glaube, was wir noch nicht hatten, also den Duran-Deal, vielleicht magst du da auch noch 2 Sätze dazu sagen, den hast du ja noch nicht eingeordnet, der jetzt nicht mehr in der Premier League spielt, sondern in Saudi-Arabien, und es gibt, das ist einfach, das ist so sehr John Duran, wie es irgendwas gibt. Es gibt, angeblich hat er, sagt die Sun, möchte er nicht in Riad leben, sondern in Bahrain, weil er sich nicht sicher ist, ob er nach islamischem Recht mit seiner Freundin zusammenleben darf. Das hätte man vielleicht auch mal vorher erklären können. Dazwischen sind übrigens 500 Kilometer. Also jetzt nicht so, dass man da mal schnell einfach so hingeht. Ich meine, da werden sich Privatjets finden lassen, wahrscheinlich für ihn, aber
ja, und ich hab gestern das Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass er als Kind schon immer Spiele dieses Vereins angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob dieses Zitat nicht irgendwie ein Fake war.
Das stimmt nicht.
Also ich hoffe, dass es ein Fake war, weil wenn das stimmt, dann habe ich den Glauben komplett verloren. Ich habe es nicht nachgeprüft, es war wirklich so eine Seite, ist mir bloß aufgeploppt, aber die Reaktionen darauf waren so quasi, oh mein Gott, das hat er nicht wirklich gesagt, deswegen, ich hoffe, er hat es wirklich gesagt, weil das wäre super lustig.
Nee, aber, ja, aber ich glaube, also so doof ist er nicht, der ist doof, aber nicht, ich glaube auch gar nicht, dass der doof ist, sondern ich habe es ja letzte Woche auch so ein bisschen erklärt, der wurde uns als so ein bisschen impulsiv beschrieben.
Ja, also deswegen, ich finde den Deal, also für Aston Villa ist es ja finanziell absolut, dann ist es Wahnsinn, weil du verdienst sehr, sehr viel Geld an einem Spieler, der sowieso nur auf der Bank sitzt, deswegen, die haben jetzt auch keinen Neuzugang verpflichtet als Mittelstürmer, sondern haben dann eher in die Spieler drumherum investiert. Das zeigt ja schon eine Menge, dass sie sagen, okay, Watkins ist sowieso, ich glaube, ich habe es mal rausgeschrieben, 4 Pflichtspiele verpasst, glaube ich, verletzungsbedingt in seiner ganzen Zeit bei Aston Villa. Der ist sowieso immer fit, der ist sowieso gesetzt, und dementsprechend wird der hundertprozentig die Spiele starten, und du hast ein paar Spieler drumherum, wenn, dann könnte Rashford das ja theoretisch auch, deswegen glaube ich, ist es ganz total okay, dass du das so machst. Du hast dann mit Asensio und mit Rashford 2 offensive Spieler verpflichtet, dazu Malen ja schon da, du hast die Sassi noch ausgeliehen, also kompletter Overhaul, das muss man schon auch sagen da bei denen, aber ich finde es insgesamt eigentlich eine ganz gute Geschichte soweit.
Ja, müssen wir dann, vielleicht machen wir es gleich, weil du hast ja die Namen alle schon genannt. Innenverteidiger war insofern klar, dieser Sieb, ich kann da eigentlich ganz gut damit leben, der ja, nachdem Achampong plötzlich spielt, bei Chelsea einfach komplett raus zu sein scheint aus der Überlegung. Der ist natürlich jetzt auch nicht mehr blutjung, sondern ist 26. Bei Villa ist es so, dass Tyrone Mings ist halt dauerverletzt oder immer mal wieder verletzt, so muss man es, glaube ich, richtig sagen. Gab ja eh wieder auch ein bisschen Sorge um den. Pau Torres wird noch mindestens 4 Wochen fehlen, eher wahrscheinlich sogar 6, sodass es dann langsam schon eng geworden ist. Und dann mussten die mit Esri Konsa, den sie ja oft dann auf rechts draußen hatten, zum Teil dann auch mit Dini schon improvisieren, sodass das irgendwie einigermaßen naheliegend ist für mich, dass man halt irgendjemanden holt, sich den jetzt erstmal anschaut und dann, also wenn man so möchte, nachdem ja Diego Carlos weggegangen ist, haben sie jetzt Beast mit Beast ersetzt, nur ist dieser Sie im Strafraum nicht immer ganz so ungeschickt wie Diego Carlos.
Oh, da habe ich schon anderes gesehen.
Nicht immer. Oder andersrum gesagt, der kann oder könnte, glaube ich, noch ein bisschen mehr sein als ein 31-jähriger Diego Carlos. Im Grunde ist es aber der gleiche Spieler. Also ein 1-gegen-1 Monster, von dem du dir halt irgendwas erhoffst.
Ja.
Nedeljkovic haben sie ausgeliehen an Leipzig, Rechtsverteidiger. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Da haben sie sich aber schon entsprechend vorher fortgebildet. Insofern ist das auch, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar.
Also grundlegend kann man sagen, sie haben... Also das muss man ja wirklich mal sagen, sie haben Philogene verkauft, das wird ihnen in der Bilanz angerechnet als ein Eigenbauspieler, wie der Österreicher sagt, also Jugendspieler, den sie verkauft haben, das wird doppelt angerechnet, das heißt, du hast finanziell in der Bilanz einen Vorteil davon, du hast mit Duran jemanden verkauft, du hast der viel Geld reingespielt hat, du hast nur Leihspieler eigentlich geholt im Endeffekt, großartig, das heißt, du hast in der Bilanz richtig was gut gemacht und hast trotzdem eigentlich einen breiteren Kader jetzt als zuvor, deswegen, ich finde es insgesamt sehr, sehr gutes Business. Ich hätte gerne, das wäre ein Abgang gewesen, ich hätte Ollie Watkins zu Arsenal gerne gesehen, der ist jetzt 29, ich habe im Kopf immer, der ist erst 26 oder so, aber er ist 29, ich hätte diesen Deal gerne nochmal gesehen, weil er ist Arsenal-Fan als Kind gewesen, Arsenal hätte genau diesen Spielertypen gehabt, ich habe das jetzt gerade nochmal nachgelesen, Villa wäre bereit gewesen, ihn gehen zu lassen für 60 Millionen Pfund, Arsenal hat gesagt, das ist die letzte Transferperiode, in der wir an ihm baggern, wenn wir ein Nein hören, dann sind wir raus, weil dann ist er zu alt. Das heißt, die hätten es gemacht und es, glaube ich, ist bloß um 5, 6, 7, 8 Millionen gegangen. Die waren kurz, die haben geboten, das wissen wir ja alle. Ich glaube, sie waren bei 40 und hätten sich schon nochmal angenähert, aber das ist der Preis, den sie nicht treffen wollten. Der Deal wäre fast dann noch zustande gekommen, ist aber nicht im Endeffekt, weil doch eine Diskrepanz da war. Aber wenn ich ehrlich bin, diesen Deal hätte ich gerne gesehen.
Ja, vielleicht auch nicht können, weil wir, also ich meine, das steht ja eh über diesem gesamten Transferfenster. Wenn du überlegst, wie wir vor 2 Jahren hier gesessen sind, dann sind wir gar nicht mehr nachgekommen mit einer Stunde Sendezeit. Da hätten wir niemals nur eine halbe Stunde für allein nur den Deadline-Day verwenden können. Die PSA-Regeln halten offensichtlich schon insofern Einzug, dass alle sehr, sehr vorsichtig geworden sind. Und vielleicht liegt es halt auch daran, dass Arsenal denkt, wir gehen jetzt nicht das Risiko, dass wir dann so extrem viel rumschaffen müssen, ums irgendwie hinzukriegen, dass sie es dann nicht haben machen können. Aber ja, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, auch vielleicht zahlen die unterm Strich den Preis, dass sie jetzt keinen Preis bezahlt haben. Kann schon sein.
Genau, aber das ist ja auch das, was alle Trainer gesagt haben. Ich habe gestern, Graham Potter hat einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Den Spieler zu verpflichten ist einfach, den richtigen Spieler zu verpflichten ist schwierig. Und ich glaube, da hat er komplett recht. Das ist genau die Aussage. Plus eine Sache noch, weil Chris McCarthy mir das ja letztens geschickt hat. Arsenal hat ja auch wirklich finanzielle Ziele, die sie erreichen wollen und müssen. Also es sind einfach nur bilanzielle Ziele, die sie sich selber gesetzt haben. Und da sind natürlich 80 Millionen raus splashen, also 60 Millionen Pfund, wie auch immer, sind natürlich dann schon auch etwas, was diesen Zielen dann irgendwie konträr stehen würde. Das heißt, theoretisch wäre das Geld da. Ich kann jetzt auch sagen, ich gebe mein ganzes Gehalt aus für, keine Ahnung, ein Auto oder wie auch immer, oder für ein Auto wird es nicht reichen, außer ich kaufe so ein Twingo oder so. Aber dann danach habe ich halt gar nichts mehr. Und das ist halt, glaube ich, die Idee. Arsenal will einfach nicht mehr in diese Rutsche rein, dass sie finanziell einfach Probleme haben. Und deswegen, das ist genau das Ding. Und was man gehört hat, waren sie nicht so bereit, eben das ganz große Geld auszugeben. Das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, ist so.
Vor allem für 29-Jährigen, muss man auch sagen.
Es gibt natürlich einen Deal, den wir bei Aston Villa schon noch mal, glaube ich, exkludiert besprechen müssen. Damit haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass der innerhalb der Liga wechseln würde, auch wenn sich's jetzt innerhalb der letzten 2 Tage schon abgezeichnet hat. Aber Marcus Rashford geht weg von Manchester United zu Aston Villa. Hätte mir das jemand vor 2 Jahren gesagt, hätte ich ihm einen kompletten Vogel gezeigt. Aber so laufen die Dinge. Was hast du dazu an Gedanken?
Ja, auch da, also es ist einfach Wahnsinn. Ich persönlich muss sagen, dass ich, Marcus Rashford ist der große Gewinner, United ist der große Verlierer, ganz einfach. Marcus Rashford ist, das muss man sich mal überlegen, wechselt innerhalb der Liga von einem Abstiegskandidaten. Sorry, I hate to break it for you, but it is this way. Geht von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions League Club. und muss gehaltstechnisch überhaupt nichts einbußen, sondern Aston Villa zahlt bloß 25% des Gehalts und er spielt jetzt beim Champions League Verein und er hat mit Unai Emery jemanden, der den hinbekommen wird, da bin ich mir sehr sicher, und Manchester United hat sogar in der eigenen Liga vorgeführt, was Marcus Rashford jetzt machen wird, denn ich glaube, da wird eine Reaktion kommen. Lass den in der Rückrunde 7 Tore schießen. Und ich finde, 7 ist jetzt nicht unrealistisch und das klingt jetzt so wenig, aber wenn er überlegt, das ist für jetzt noch 14 Spiele nicht wenig, lass den 7-8 Tore schießen, 6-5-7-8 Tore schießen, dann sagen alle, oh Mann, Manchester United, hahaha, schaut mal, die haben da selbst diesen Spieler, hahaha. Ich glaube, dass das passieren kann. Wenn der jetzt nach Riad gewechselt wäre, hätten alle gesagt, naja, ist ja nicht vergleichbar und bla. Wäre der zu Paris Saint-Germain gewechselt, hätten alle gesagt, ja, ist ja nicht vergleichbar, bla bla bla, Dortmund dasselbe. Aber in der Premier League das noch, das Potenzial zu haben, vorgeführt zu werden und jede Woche zu sehen, was der kann, glaube ich, ist da. Und das kann United wirklich noch, so was das Prestige betrifft, einfach wirklich teuer zu stehen kommen, muss ich ehrlich sagen. Auch diese Aussage von Amorim, der wird, solange ich hier bin, nicht mehr spielen, finde ich eine absolute Drecksaussage, sorry, haben wir schon gehabt, weil das geht einfach nicht, du kannst sowas nicht sagen, weil du damit einem Spieler die Tür zumachst, der hat nichts getan, was ihm jetzt irgendwie persönlich gegen den Strich gehen sollte. Ich glaube, dass er sich einfach da verzockt hat und sich gedacht hat, so quasi, ich kann das jetzt einfach mal sagen, weil die Leute werden auf meiner Seite sein. Ich glaube, das dreht sich langsam. Dieses Karussell dreht sich in seine Richtung und das, glaube ich, wird ihm nicht gefallen. Marcus Rashford hat sicherlich, wir haben ihn auch kritisiert, ihr wisst es, aber das sind Aussagen, finde ich, die sollte ein Fußballtrainer nicht treffen, sondern du solltest sagen, wenn er sich zusammenreißt, dann kann er wiederkommen, bla 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 bla. Vor allem, du reißt den Marktwert für Manchester United komplett ins Bodenlose. Ich glaube, da haben sie sich allgemein keinen Gefallen getan. Du zahlst 75% des Gehalts, einfach nur, dass er woanders seine Runden dreht und vielleicht sogar noch ein anderes Team glücklich macht und du vorgeführt wirst vor der ganzen Nation im Sinne von, naja, das haben sie aber nicht gut gelöst. Deswegen, das Einzige, was du gewonnen hast, ist, du hast diesen Stinkstiefel in Anführungszeichen, du hast diesen Headline-Generator, den hast du jetzt weg. Das ist alles.
Ja, ich finde, du siehst halt daran schon, wie verzwickt die Situation offensichtlich bei United war, dass sie ihn händeringend irgendwohin haben abgeben wollen müssen, das Zeichen setzen, wie auch immer. Ich finde, es gibt noch einen anderen Deal, der immer noch nicht ganz durch ist. Es gibt ja dieses Dealsheet in der Premier League, sodass ein paar Sachen erst noch Stunden nachher kommen können. Aber Tyrell Malacia wird wohl zu PSV wechseln. Kommt aus der im Grunde genommen selben Kerbe. Der hat jetzt 2 Jahre lang kein Fußball gespielt. Okay, Rashford hat's gespielt. Das war bei ihm eher das Problem, dass er gespielt hat, nur wie bei Malacia war, dass er eben nicht spielen konnte. Die hoffen jetzt wahrscheinlich, bei Antony ist das Gleiche, dass irgendwie ein Verein sieht, so schlecht ist er ja doch nicht, vielleicht lag es nur an United, wir würden den hinkriegen, dass die noch eine kleine Ablösesumme wenigstens zahlen, damit du irgendwas gegenrechnen kannst in der Bilanz. Das ist, glaube ich, die jeweilige Idee dahinter und da sieht man mal, wie verzwickt es war. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass das bei Rashford und Villa, hätte ich nie daran gedacht, aber das kann schon funktionieren. Ist ja im Grunde genommen, wenn ihr euch erinnert, vor 2 Jahren oder eineinhalb, mehr oder weniger, habe ich in der Saisonvorschau Villa nicht so viel zugetraut, unter anderem, weil ich dachte, dass die Diabies dieser Welt, die sich manchmal einen defensiven Weg sparen, unter Unai Emery vielleicht nicht so gut funktionieren können. Das war aber ganz okay. Liam Bailey hat er ja auch okay hingebracht, sodass ich mir das schon vorstellen könnte, dass der Tapetenwechsel und wahrscheinlich auch eine gehörige Portion Gräuel in Rashford dafür sorgen, dass es einigermaßen klappt. Würde mich nicht so sehr wundern. Marco Asensio haben sie auch noch verpflichtet von Paris Saint-Germain, auch da ausgeliehen. Ein ehemaliges Wunderkind, super Lieblingsspieler von Zinedine Zidane, guter Techniker, der ist, keine Frage, ist also wahrscheinlich ein Upgrade zu Buendia, der unterm Strich vielleicht sogar dieselbe Rolle einnehmen könnte, auch sowas wie derjenige, der von der Bank kommt, kreatives Element hat, super Schütze ist, alles was so von rund um den 16er herum ist, nur halt besser und damit wahrscheinlich auch ganz gut. Und dieser Sie hast du ja schon ganz kurz gesagt, damit bin ich eigentlich bei Aston Villa, also recht viel besser geht's nicht. Also Duran, finde ich, das tut, aber ich meine, du musst ja immer mit einberechnen, wie der sich aufgeführt hat und kann ja sein, dass das dann keiner ist, der sagt, ja, dann komme ich halt von der Bank und bringe euch positive Energien, sondern der dann erstmal, also das war wohl sehr, sehr schwierig, den zu handeln. Insofern kann ich das dann für das Geld auch wiederum verstehen, dadurch hast du ja die anderen Nöte vielleicht noch finanzieren können. Ich bin da eigentlich fast rundum zufrieden damit, muss ich sagen.
Ja, wenn jetzt irgendwie noch einen, ich sage jetzt mal, dummes Beispiel, weil den hätten sie für das Geld nicht bekommen, aber wenn du jetzt so einen Liam Delap dahinter setzen hättest können, dann wäre es Jackpot gewesen, 10 von 10, so einen Spieler, so ein, ich sag mal, der jetzt dann irgendwann demnächst mal als Stürmer funktionieren wird, aber das werden sie, glaube ich, im Sommer tun, da werden sie jetzt schauen und Watkins wird das aushalten.
Ja, sie hätten ja wohl Joao Felix noch gemacht für gewisses Geld, wenn es gegangen wäre, wobei ich gar nicht weiß, ob das gepasst hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Der ist jetzt nach Mailand gegangen, das war bei Chelsea jetzt auch nie, hat auch nie so richtig funktioniert, glaube ich. Ja, aber ja, stimmt schon. Also wahrscheinlich hätte man, aber dann hat man jetzt, das Geld hat man ja, dann kann man ja eben, wie du sagst, im Winter was machen. Im Sommer was machen, so. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Was mich noch sehr erstaunt hat, aber da kommen wir dann auch gleich bei Newcastle nochmal drauf, Lloyd Kelly ist nach einem halben Jahr zu Juventus Turin gegangen. Die haben sich wohl eine Kaufoption gesichert, die irgendwo um die, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gelesen, zwischen 14 und 17 Millionen Pfund liegen soll. Das wäre ein relativ gutes Business, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn Newcastle hätte was tun müssen auf der Gegenseite. Und dann gab es logischerweise noch die Deals, die wir wahrscheinlich aber jetzt dann, damit wir uns nicht doppeln. Nee, es gibt nur einen Deal. Nee, gibt's nicht. Wir machen jetzt einfach so, ich würde dich mal fragen wollen, dann machen wir es andersrum, also wenn man jetzt das gesamte Fenster mal betrachtet, gibt's ein Team, wo du sagst, die haben vollumfänglich gewonnen, über Villa haben wir gerade schon gesprochen, aber gibt's noch eins, wo du sagst, ja, da bin ich, so wird das gemacht, da bin ich glücklich damit.
Ja, also der größte Gewinner ist für mich Manchester United, weil Antony weg ist. Sorry, aber den Witz musste ich bringen. Ansonsten, ja, ich muss ehrlich sagen, da ich ja gestern ein Spiel hatte, da musst du mir echt aushelfen. Ich habe echt noch nicht so viel gesehen, weil ich ja nebenbei Chelsea gegen West Ham hatte. Deswegen, ich habe so die ganz großen Deals jetzt nicht mitbekommen. Es waren so kleinere Geschichten, die ich mitbekommen habe, dass Bournemouth noch einen Jungen verpflichtet hat und sowas in die Richtung. Aber so, ich habe City, kann man, da glaube ich, muss noch mal drauf eingehen, weil du hast das schon angesprochen. Ja. Das sind, also ich persönlich muss sagen, ich habe von Nico Gonzalez jetzt ich habe den schon ein paar Mal gehabt bei Porto. Mir ist der jetzt nicht sonderlich aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der ist überbezahlt, ist meine Meinung, aber okay. Und der Rest ist ja komplett in die Zukunft investiert. Alle diese Spieler sind weit über dem Marktwert bezahlt worden. Ich glaube, dass diese, was haben sie bezahlt für die drei? 200 Millionen fast? 200 Millionen fast?
Ich glaube, oder? 150.
Ich glaube, also ich habe gestern gesehen, genau, 150 Pfund, ja genau, das heißt so 200 Millionen Euro. Also ich persönlich finde, das ist ein bisschen zu viel und vor allem für den Winter und vor allem für die Spieler, die sie bekommen haben. Ich glaube, da hättest du, also ich weiß nicht, ob Kusanov jemals einer der besten Verteidiger der Welt wird. Ich weiß nicht, ob Vitor Reis jemals einer der besten Verteidiger der Welt wird. Ich finde, Nico Gonzalez ist für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin, gehobener Durchschnitt. Ja, du hast jetzt klar ein paar Beine mehr, mit dem Omar Mahmoud-Stil, also der Omar Mahmoud-Stil ist das, was mir gefällt. Ja, ich weiß auch, der ist überbezahlt leicht, aber du gehst hin und kaufst jemanden, der wirklich ausgesehen hat wie Weltklasse und sagst, wir probieren den bei uns aus. Und das gefällt mir. Das ist genau der Deal, den sie gebraucht haben oder solche Deals brauchen sie. Einfach kleinere Märkte abgrasen und zu sagen, hey, ihr macht hier bei uns den nächsten Schritt. Aber mit den anderen drei Deals, ich weiß nicht, ob die funktionieren. Es kann sein, nochmal, es kann sein, aber was ich bis jetzt von diesen Spielern gesehen habe, Kusanov, gut, das war jetzt ein Spiel und das war ja, das habt ihr alle gesehen, das war The Breakdown. Und von Nico Gonzalez, die Spiele, die ich gesehen habe in der Champions League, hatte die drei oder vier Mal, war ich jetzt nicht so überzeugt von ihm, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist schon, der kann gut mitspielen, das passt und so weiter und ich glaube, das ist auch die Idee dahinter, der soll einfach jetzt da sein und das machen, was er machen kann, nämlich einfach den Ball sauber von A nach B verschieben, ist ein dynamischer Spieler einigermaßen, aber das ist jetzt nicht so, ich glaube, dass der jetzt das Team nicht auf ein nächstes Niveau hebt, vielleicht einfach in dem Sinne, dass er da ist, ich glaube, dass das einfach das ist, was er machen soll.
Also warum ich dich nach dem speziellen Gewinnern gefragt habe, ist, ich finde, außer Aston Villa gibt's keinen auszumachen. Ich bin bei keinem Team total glücklich. Bei City ist es so, das ist ein Ist-Gleich. Das könnte sein, dass das noch was wird. Ich habe für den Moment das Gefühl, dass es fast panisch ist. Und das ist natürlich nicht so ganz leicht, das richtig zu evaluieren, was gerade bei City passiert und wo die Gründe liegen. Das heißt, auf der einen Seite sind ja also zwei von drei Deals sind wahrscheinlich eher zukunftsorientiert. Und zeitgleich musst du ja aber so denken, was passiert, wenn das jetzt wirklich nur der Ausreißer vom Ausreißer ist und wir sind nächstes Jahr wieder ganz normal stabil. Ich finde, dass zum Beispiel auch Bernardo Silva, auch ein Kovacic, die sahen nicht gut aus zuletzt. Nico Gonzalez ist halt der Typ Spieler, der schon, also als ich den das erste Mal bei Barca gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, weil guter Athlet, weil gut unter Druck, der spielt mit weitestgehend wenigen Kontakten, kann den Ball tragen, also im Grunde all das, was jeder sucht, nur halt auf einem Niveau, dass er noch kaum einen richtigen Unterschied macht sozusagen. Und auch bei Porto nur im Umschalten eigentlich gemacht hat, wenn ich die gesehen habe. Jetzt hat natürlich Porto auch einen ganz anderen Ball gespielt, vor allen Dingen in europäisch, und so ganz so viele Ligaspiele in Portugal habe ich mir jetzt logischerweise auch nicht reingezogen, sodass ich es nicht weiß. Es kann sein, dass das okay ist. Bei Kusanov ist es, haben es ja, also habe ich es im Einser-Podcast dann, ich meine, du hast zwar meine Meinung dazu gehört, aber die anderen ja nicht, damals, als wir den ersten aufgenommen haben, in dem Einzel-Podcast von Freitag, habe ich auch schon gesagt, kann sein, dass sich das richtig entwickelt, und bei Marmoush sieht es ja tatsächlich sogar schon so aus, als wird es sich richtig entwickeln, aber deswegen ist gleich, ich glaube, da ist die Jury noch draußen und es dauert 1,5 Jahre, bis wir wissen, ja oder nein. Aber ich habe nicht in dem Sinne einen weiteren Sieger mit dabei. Ich glaube, Chelsea hat ein paar clevere Dinge gemacht für die eigene Bilanz, wenn ich das alles richtig verstehe. Den Kader leicht verdünnt, das ist okay für mich. Ich finde auch oder habe so das Gefühl, dass, also bei Tottenham bin ich mir nicht so sicher. Die haben zwei Dinge gemacht am Ende, also eins davon ist sogar ziemlich gut, in Danso 25 Millionen für einen athletischen Innenverteidiger, der vor einem Jahr, glaube ich, vor 1,5 Jahren war das, meine ich, oder vielleicht sogar im Sommer, jetzt verschwimmt alles, aber bei Neapel gehandelt wurde für sehr viel mehr. Vielleicht ist das sogar ein richtig guter Deal, unterm Strich, würde ich sagen. Und dann die Martistell-Nummer, die ich, also erstmal ist es ja nur eine Laie mit einer Kaufoption, glaube ich, nicht Pflicht, sondern Option, für dann einen 6-Jahres-Vertrag und eine Ablöse von 60 Millionen. Der Deal ist im Vergleich zu dem, was ich ursprünglich mal gesagt habe, etwas besser geworden, weil es sah zunächst so aus, als würden die den direkt für 60 wegverpflichten. Und dann hätte ich gesagt, oh, Jungs, weiß ich nicht, ob das Cleverste ist. Ansonsten verstehe ich den Deal mit Blick auf die Zukunft, dass Tottenham sich den jetzt anschauen möchte, hat einen weiteren Körper, aber halt zu wenige Körper. Jetzt ist es ja gestern Abend rausgekommen, dass Radu Dragusin sich das Kreuzband gerissen hat, das heißt, der ist raus fürs Erste, das heißt, eigentlich ist Danso nicht genug als Innenverteidiger, sondern sie hätten gleich noch einen nachverpflichten müssen. Auch da weiß ich jetzt nicht, wie die Dinge stehen, die haben natürlich Kinski geholt als Ersatztorhüter, ich glaube, das ist insgesamt ein ganz guter Deal. Also bei Tottenham ist einerseits, andererseits, mir sind es unterm Strich zu wenige Leute, die sie geholt haben, und auch niemand, der direkt weiterhilft, außer halt Danso. Und jetzt sind wir schon klar, das sind dann eigentlich schon 50% des Deadline Days jetzt. Und bei Tell könnte es sein, dass wir in 3 Wochen hier sitzen und sagen, ja, okay, war doch alles klar. Kann aber auch sein, dass wir sagen, ja, selber schuld, hättet ihr mal einen Erwachsenen geholt und keinen Jungen. Das ist bei denen so, das ist gleich. Crystal Palace hat noch Ben Chilwell verpflichtet. Das ist wiederum für Chelsea gut, glaube ich, dass der einfach nicht da ist. Für Crystal Palace auch gut, weil sie einen Außenverteidiger haben. Aber sie haben halt nur den Außenverteidiger geholt und sogar Jeff Schrupp noch zu Celtic abgegeben. Und ich glaube, Oliver Glasner sitzt jetzt, ich weiß gar nicht, wo er inzwischen wohnt, aber sitzt am Tisch und wird sich denken, ja, das war alles anders ausgemacht und so läuft es auch nicht. Und ich behaupte, dass wir bis zum Sommer noch mindestens 2-mal drüber reden, ob Oliver Glasner nicht gehen wird, möchte. Weil ihm das zu blöd ist.
Das wage ich nicht einzuschätzen, aber ja, kann sein. Aber zwei Dinge, es gibt noch zwei Deals, die natürlich, oder drei Deals eigentlich noch, die ich noch ansprechen möchte, nämlich, jetzt pass auf, Patrick Dorgu zu Manchester United. Ich glaube, das ist natürlich schon Linksverteidiger, sie brauchen, glaube ich, einen sehr dynamischer Linksverteidiger, den brauchen sie. 30 Millionen ist auch wieder ein bisschen viel, aber auch da ist die Frage, ich habe von dem jetzt noch nicht so viel gesehen, ist es nicht einfach nur wieder der nächste Flickenteppich, den sie sich anfangen?
Ja, also ich wollte ja gerade eine Struktur aufbauen mit Gewinner, Verlierer. Ich sage klar, dass United trotzdem ein Verlierer ist. Weil ja, Anthony weg, ja. Rashford weg, zwei Probleme, das mag dann unterm Strich auch Plus geben, Minus und Minus gibt Plus, aber nur Dorgu halt bekommen und sonst niemanden mit. Wir wissen ja, dass die Probleme haben, aber also ich behaupte, für den Rest der Saison geht es nur noch darum, den Schaden zu begrenzen, noch nicht mal mehr irgendetwas zu entwickeln, sondern einfach nur den Schaden so klein wie möglich zu halten. Nächstes Jahr, also vielleicht schaffen sie es über die Europa League. Das ist aber eigentlich Quatsch, darüber im Moment zu sprechen. Also es ist eh vorbei. Die fetten Zeiten sind wahrscheinlich fürs Erste vorbei und dann müssen wir jetzt den Leuten da vertrauen. Aber das ist nicht das, was die, glaube ich, wollten und haben müssen. Und dann, wenn auch da wieder, war ja Mathis Tell plötzlich in der Verlosung, unabhängig jetzt des Talentes. Aber ich habe das gestern gelesen, ich hoffe, das stimmt, von 10 Angreifern sind 5 im Moment ausgeliehen. Und die, die da sind, sind jung und oder haben damit Probleme. Und hättest du jetzt Mathis Tell noch verpflichtet, dazu verpflichtet, zu Heulund und Zirkzee, die ja sowieso schon Ankunftsschwierigkeiten hätten, ja, wo hätte denn das hinführen sollen? Und alleine die Tatsache, dass sie offensichtlich sich so sehr bemüht haben drum, ist für mich wiederum dann so, dass ich denke, boah, weiß ich jetzt nicht.
Ja, und vor allem, ich meine, das muss man auch ganz klar sagen, ich habe gerade jetzt ein Video gesehen von einem United-Podcaster, der halt gesagt hat, wir haben uns so bemüht, wir haben klar gesagt, wir wollen Mathis Tell, bla 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 bla. Er sagt Tottenham erst ab und geht dann doch zu Tottenham. Zeigt, wie attraktiv Manchester United momentan ist. Und das ist nicht mein Satz, sondern das hat ein Manchester United-Podcaster gesagt. Die sind gerade stocksauer, dass es eben nicht funktioniert hat, überhaupt noch einen Spieler zu bekommen in der Offensive. Vielleicht muss man das auch so einschätzen, aber es ist natürlich schon, es ist was dran.
Ich finde, bei Arsenal ist auch ein leichtes ist gleich, weil die haben natürlich streng genommen einfach gar nichts gemacht. Gab es ja auch Abgangsgerüchte ohne Ende. Jesus ist weg. Das heißt, vieles lastet wahrscheinlich jetzt auf Kai Havertz da vorne drin. Da sagen wir jetzt schon immer, es hätte den Game Changer geben müssen. Andererseits, wenn du halt nicht, du machst ja nicht einfach irgendwie alles, damit du was gemacht hast und das ist ja kein Computerspiel, sondern deswegen, wahrscheinlich ist das okay und vielleicht haben die auch für sich die Einschätzung getroffen. Liverpool ist eh weg. Keine Ahnung, da müssen wir jetzt auch nicht in Ollie Watkins investieren, ob Ollie Watkins am Ende den großen Unterschied macht, das würde ich im Übrigen auch sogar mal bezweifeln, ob der nicht einfach nur sich aufs hohe Niveau einfügt. Ich hätte halt gern jemanden da gehabt, der mehr macht. Also ich finde einfach nur schade, dass man zum Beispiel sich nicht um Kvaratskhelia bemüht hat, der für 70 Millionen zu PSG eigentlich ziemlich für mich machbar erscheint, auch wenn der jetzt nicht die großen Bäume mehr ausgerissen hat seit einiger Zeit, aber nur so als Beispiel. Newcastle würde ich als Verlierer ausweisen wollen, weil sie einfach nichts mehr gemacht haben. Almiron, Kelly weg. Ohnehin schon. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, einen sehr, sehr kleinen Kader haben und jetzt nichts mehr gemacht zu haben, obwohl wir alle wussten, was sie machen müssen und unbedingt wollten. Eddie Howe, glaube ich, hat gesagt, it's not ideal. Das würde ich auch so sehen. Es ist nicht ideal, sogar alles andere als ideal. Ich weiß nicht, ob die nicht auch die Rechnung dafür bezahlen. Da müssen ja wahrscheinlich immer noch PSA-Gründe dahinter stecken, dass die nichts tun. Aber das erstaunt mich trotzdem sehr, finde ich.
Aber ich würde auch noch sagen, ich muss schon sagen, weil ich gestern ja doch West Ham hatte, also dass sie jetzt einen Stürmer bekommen haben mit Evan Ferguson, finde ich, wenn auch nur leihweise und James Ward-Prowse zurück, das muss ich schon sagen, sind schon zwei Deals, die mir gefallen. Also, Deals, Ward-Prowse ist kein Deal, aber du brauchst einen Mittelstürmer. Ich habe die Zahlen ja gestern auch auf Sendung gesagt, also dass sie weit weniger Punkte holen ohne Mittelstürmer, dass sie jetzt irgendwie die letzten Spiele, ich glaube 7 von 9 Spielen ohne Mittelstürmer aufgelaufen sind, bla 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 bla. Ja, Bowen hat es gestern gut gemacht, aber den brauchst du ja eigentlich eher auf dem Flügel, beziehungsweise kurz dahinter, hinter den Stürmern. Das ist dann nochmal eine andere Herangehensweise. Und jetzt mit Ferguson jemanden zu haben, den Potter auch kennt, glaube ich, ist ein super Deal, leihweise. Zeigt halt aber, und dann sind wir beim nächsten Team, Brighton, dass die kurioserweise nicht mehr so hundertprozentig an den glauben. Und weil sie ja Stefanos Tsimas verpflichtet haben, das finde ich ist auch ein absoluter Mega-Deal. Der passt zu Brighton wie Arsch auf Eimer. Ich habe den jetzt in der zweiten Liga am Freitag gehabt. Ich habe den immer schon gut gefunden in der zweiten, ich hatte Nürnberg ein paar Mal schon. Ich habe den immer schon gut gefunden am Freitag. Das war kein sonderlich gutes Spiel von Nürnberg. Die haben gewonnen, okay. Aber dieses, in dem Spiel hat er mir gezeigt, okay, der hat es wirklich, wirklich, wirklich. Weil das ist teilweise, ich hab's zu einem Scout plus auch Benny, Videoanalyst, geschrieben und die haben beide gesagt, ja, das kann man so sagen, der hat leichte R9-Vibes. Also diese, wie der sich einfach aufdreht und dann anfängt, immer dynamischer und schneller zu werden und trotzdem den Raum im Blick behält, das ist einfach nur Instinkt. und das ist unglaublich geil, dem zuzusehen, muss ich echt sagen, macht mega Bock und teilweise hast du dann auch gesehen, dann denkst du dir, okay, jetzt hat er sich festgelaufen und dann spielt er einen Ball in die Tiefe, mit dem der Mitspieler nicht mehr rechnet. Und er steht dann da und denkt sich, du wärst doch durch gewesen, warum läufst du nicht? Also ein unfassbarer Stürmer, ich mag den total und finde das ein super Deal für Brighton und ich glaube, der passt halt auch einen Ticken besser zu Brighton als halt Evan Ferguson, so traurig es klingen mag, weil ich halt irgendwie gerne eine Welt hätte, in der die beide spielen, irgendwann mal. Und ich gar nicht weiß, wer da das höhere Ceiling hat. Ich mag beide einfach sehr, sehr gerne, aber es sind halt komplett unterschiedliche Stürmertypen. Vielleicht wird's noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Brighton nicht mehr so hundertprozentig an den glaubt, an Evan Ferguson.
Ja, passt ja auch nicht hundertprozentig rein bei Hürzeler, glaube ich. Und es ist trotzdem schon frappierend, wie dessen Aktie seit Verletzung eigentlich so richtig gesunken ist. Ich finde es aber daher eigentlich Win-Win, weil West Ham braucht ja eine kurzfristige Lösung, weil logischerweise Antonio, da müssen wir jetzt erstmal nicht drüber diskutieren, wann der zurückkommt. Hoffentlich wird der einfach gesund. Und Füllkrug hat seine einfach Probleme, das ist eben so, deswegen brauchen die einen Stürmer und Brighton kann sich den jetzt nochmal, die können sich sicher sein, der wird jetzt viel spielen und können sich den jetzt nochmal in der Rolle anschauen und dann sehen wir alle, hat er es oder hat er es nicht. Ich glaube da nach wie vor dran und bin auch, und wahrscheinlich ist dadurch, dass er A, Potter kennt und B, das einfach, glaube ich, ein vernünftiger Trainer ist, finde ich das auch, dass West Ham eigentlich nochmal so zwei Abschlussgeschenke dann gewissermaßen, oder eins ist ja dann von Potter entschieden, aber das andere ist ein Abschlussgeschenk von Steiten nochmal. Das finde ich eigentlich ziemlich clever, muss ich sagen. Und sie haben ja nochmal Cash-In auch geholt von Derby County, schneller irischer Innenverteidiger. Das mag ich auch sehr, sehr gern, muss ich sagen. Deswegen, und im Übrigen ist der Deal, also das ist jetzt nicht Gegenstand des Podcasts, aber der Deal ist für Nürnberg natürlich auch Wahnsinn von Tsimas, weil sie dürfen ihn noch behalten, haben ihn also noch ein halbes Jahr und verdienen aber an dem Deal insgesamt um die 10 Millionen, vielleicht sogar mehr, wenn die Add-ons so aufgehen, wie sie sich es vorstellen. Deswegen ja, stimmt, wie immer eigentlich. Ich kann bei Brighton einfach schon mal hinschreiben, dass die immer sowas wie ein Gewinner der Transferperiode sind. Ich möchte noch sagen, also Bournemouth hat sich gestern offenbar um Silla von Schalke nochmal bemüht, den aber nicht bekommen. Die haben keinen Stürmer verpflichtet. Das tut weh. Das hätte ich mir auch da, glaube ich, wenn ich es mir hätte aussuchen können, für die anders gewünscht. Das ist sicherlich eine Sache. Also wahrscheinlich sind die Verlierer vor allen Dingen diejenigen, die nichts mehr gemacht haben. Everton hat noch Charlie Alcaraz verpflichtet von Flamengo, der schon mal in der Liga war. Aber bei Everton hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, bei Crystal Palace hätte ich mir viel, viel mehr gewünscht, bei Bournemouth hätte ich mir im Idealfall einen Stürmer noch gewünscht, klar, keine Frage, bei United hätte man sich noch irgendwie was gewünscht, bei Newcastle vor allen Dingen, aber that's it, also es sind so wahrscheinlich die Dinge, die noch hätten passieren müssen, die nicht passiert sind insgesamt, und damit können wir es dann, glaube ich, auch bewenden lassen.
Wie du sagst, ich glaube, die Zusammenfassung ist einfach wirklich, das merkt man auch wirklich, ich habe das auch schon gelesen, dass die Teams einfach schon Respekt haben vor der Sustainability Rule der Premier League, dass sie wirklich Angst haben, dass sie Punktabzüge bekommen. Vier Teams sind ja noch in der Verlosung, oder sind jetzt schon in der Verlosung, sagen wir es so, dass sie Punktabzüge bekommen könnten. Dementsprechend kann es schon sein, dass da der ein oder andere gesagt hat, oh, pass auf, kurioserweise, wenn ich jetzt einfach mal so durchgehe, Brighton hat was investiert. Warum? Weil die haben großen Gewinn erzielt, weil sie ja verkauft haben. Da war der Caicedo-Deal ja noch nicht mal drin in dem Deal, den die gemacht haben. Villa konnte was machen, weil sie halt mit Duran jemanden verkauft haben für 77 Millionen und so weiter und so fort. Also es sind, oder halt die Deals sind irgendwo in einer Range, wo man sagen kann, naja, gut, okay. Aber ansonsten wird da eher wenig gemacht. City ist halt wieder interessant. Aber da muss man auch sagen, die haben natürlich mit Alvarez im Sommer jemanden verkauft und dafür nichts gemacht, oder? Wenig gemacht. Es sind dann so, und die haben ja auch eingenommen die letzten Jahre über, deswegen sind es dann halt so Deals, die erklärbar sind, aber der große, und selbst, wir sehen es ja, selbst Arsenal, bei denen ja, wie oft hat Arteta gesagt, wir müssen etwas machen, und sie haben es nicht gemacht. Tottenham hat gesagt, wir müssen etwas machen, es ist fahrlässig, und sie haben verhältnismäßig wenig gemacht. Warum? Es ist sehr, sehr einfach. Die Vereine können nicht einfach Geld rauswerfen, wie sie wollen, weil ansonsten mittlerweile halt wirklich die Premier League droht. Und das ist das Witzige. Ihr alle ja, damit meine ich jetzt nicht euch wirklich die Hardcore Premier League Fans, aber alle da draußen haben gesagt, die Premier League ist das Eldorado des Geldrausschmeißens und das ist so, ah, und das, die prassen so und das ist so lächerlich und das ist nur Geld. Schaut euch das an, diese Liga ist jetzt, ist komplett das Gegenteil geworden. Jeder schaut drauf, was kann ich ausgeben und was nicht und versucht irgendwelche Bilanztricks, um das einigermaßen hinzubekommen.
Ich bin trotzdem gespannt, ob wir nicht über diesen Winter von Manchester City in 3 Jahren nochmal sprechen, wenn es bewertet wird dann von der Premier League. Aber anyway, das ist jetzt erstmal nicht für uns so sehr, sondern das ist jetzt nur mal für die Aktualität, dass wir auch das Transferfenster jetzt hinter uns haben. Jetzt können wir es bis zum Saisonende durchziehen, ohne noch irgendwelche Gerüchte großartig zu haben. Das ist ja auch keine so schlechte Sache. Gut, für diese Woche haben wir es. Denkt nochmal dran, wenn ihr irgendetwas braucht für eure Behaarung, wo auch immer sie sein möge, manscaped.com. Wir verlinken natürlich alles. Der Code ist Klick, da kriegt ihr 20% Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer überall liken, sollt ihr uns bitte auch überall liken, das hilft einfach, es geht ja alles nur um den großen Herrn Algorithmus in dieser Welt, das bringt uns überall nach vorne, ihr könnt gerne oder sollt gerne auch Menschen erzählen davon, wenn ihr denkt, dass das hier halbwegs unterhaltsam oder informativ ist, Infotainment sagt man ja heutzutage, dann tut es auch sehr, sehr gerne und tretet mit uns in Kontakt, wir posten und dann können wir ja eine vielleicht auch öffentliche Diskussion führen. Das ist ja oftmals schöner, wie wenn wir jedem Einzelnen immer das Gleiche antworten. Und dann haben alle was davon.
So ist es. In diesem Sinne, we wish you a Merry Christmas. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Jetzt glaube ich, ist eh Pause, weil ja Pokalwettwoche ist. Ich glaube, da gibt's nächste Woche wahrscheinlich keinen Podcast, soweit ich weiß. Wir werden sehen, vielleicht doch irgendwie, vielleicht schauen wir mal, ich weiß noch nicht genau, auf jeden Fall am Wochenende wird nicht gespielt, deswegen auf jeden Fall mal bis zum nächsten Podcast, sagen wir es mal so. In diesem Sinne, cheers!